Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.
Hallihallo, Folge 59 des Keeper-Analyse-Podcasts und auch wieder mal wollen wir hier sprechen über den 33. Spieltag der Bundesliga. Die Bundesliga biegt nun endgültig auf ihre Zielgerade ein und wir wollen jetzt auch natürlich sprechen über diese Torhüter-Szenen, die da mit dabei waren, diesen ja doch sehr denkwürdigen vorletzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison der Männer. Und ich mache das natürlich nicht alleine, das wisst ihr. Mir zugeschaltet ist Adam, der jetzt aus seinem Urlaub sich extra die Zeit nimmt, gut gebräunt, gut ausgeschlafen, wunderbar erholt. Hat ja, glaube ich, Bock jetzt hier mit mir und ja auch für euch letztendlich diese Folge hier zu bestreiten.
Ja, erstmal herzlich willkommen und danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich hoffe, das wird genauso ein denkwürdiger Podcast wie der Spieltag. Und ja, ansonsten hier dieses braungebräunte kann ich noch nicht ganz bestätigen, aber... Ich habe auf jeden Fall mir viele Gedanken machen können hier mit dem Blick aufs Meer, das auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch, da kommt man auf jeden Fall so in eine ganz gute Laune und sich Gedanken zu machen, was denn der ein oder andere Keeper da so gemacht hat oder ob der ein oder andere Verein, zu dem man dann doch hält, an einem Sonntagabend dann doch so eine 2-0-Führung nochmal verspielt hat, auf denkwürdige Art und Weise. Wow. Du schüttelst schon den Kopf, deswegen lass uns da gleich mal reingehen in dieses Spiel zwischen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach. Bevor wir auf diese verspielte Führung der Leverkusener schauen wir erstmal gucken, wie sich Leverkusen diese Führung überhaupt ausgespielt hat. Und zwar war das zunächst ein Tor von Armin Adli, der den Ball aus spitzen Winkel da nach, finde ich, einer tollen Vorarbeit von Piero Hinkapier da ins kurze Eck oder eigentlich durch die Beine von Jan Olszowski geschossen hat. Und da direkt mal diese simple Frage an dich, Adam, war der Ball haltbar aus Torhüter-Sicht oder war es einfach gut gemacht von Adli?
Ist immer schwer, ne? Also wenn man auch hin und wieder mal gegen den Jungen spielt, dann da sich jetzt Urteile laufen zu wollen, aber nein, ich glaube...
Adli meinst du natürlich, ne?
Ja, genau. Sonst. Klar. Nein, also erstmal freut mich für Olszowski, dass er da jetzt nochmal ein Spiel machen konnte dieses Jahr. Aber leider muss man tatsächlich sagen, glaube ich, in der Szene, den darf man halten, den muss man auch halten, glaube ich, in der Bundesliga. Ich finde, er hat eine gute Position, hält die auch ziemlich lange, kriegt die ja, auch wenn er natürlich schnell geschossen ist, der Ball, ne? Und Ball geht einfach durch die Beine, kriegt die Beine nicht ordentlich zu, aber den darf man sicherlich halten, würde ich unter der Kategorie technischer Fehler mal abstempeln. Ne?
Ja, ich glaube, also bin erst voll bei dir mit der Argumentation, dass seine Position gut ist. Ich glaube aber, er verpasst, also dadurch, dass Adli ja noch immer noch ein Stück weiter Richtung Grundlinie dribbelt und dann eigentlich fast schon so über diese Zone 1 hinausgegangen ist, also dieses Fünfeck hinaus, dann ist und abschließt, verpasst Olszowski, glaube ich, noch diesen genauen Zeitpunkt, um stehen zu bleiben. Wir sehen in dieser einen Hintertorperspektive, wie Olszowski die ganze Zeit solche kleinen Sprünge macht. Und sind das jetzt keine riesengroßen Auftaktsprünge, sondern er geht dann immer so leicht mit zur Seite, ne? Mhm. Und ich glaube, dass das auch noch mit dazu geführt hat, dass er so ein bisschen aus der Balance gekommen ist, auch wenn es natürlich dieser Abschluss, also ich bin anderer Meinung, ich glaube, den Ball, also wenn Adli hätte irgendwo hinschießen wollen und ein Tor erzielen wollen, dann halt wirklich nur durch die Beine und er trifft halt wirklich genau diesen winzig kleinen Korridor. Noch dazu glaube ich, dass Adli halt durch seinen Verzögern, wir sehen es in dieser letzten Einstellung nochmal ganz gut, wie Adli dort mehrmals so nochmal kurz ausholt, nochmal kurz wartet, nochmal kurz verzögert. Und ich glaube, dass Olszowski dadurch so ein bisschen, ja, durch seine kleinen Auftaktsprünge dann nicht diesen Zeitpunkt gefunden hat, okay, jetzt bleibe ich stehen und jetzt mache ich halt definitiv unten dicht und stelle halt nur diesen kleinen Block, weil was anderes wäre in dieser Situation gar nicht möglich gewesen, ne? Also jetzt blocklang wäre jetzt...
Also ich sage immer, es gibt zwei Möglichkeiten, in so einer Szene so ein Tor zu erzielen, ne? Also oben ins kurze Eck, in Anführungsstrichen, nach oben, am Kopf vorbeischießen gefühlt oder eben auch durch die Beine, ja? Das ist halt einfach, ist am schwierigsten für ein Tor. Ja. Dennoch, klar, wir sprechen hier vom Bundesliga-Niveau und da wollen wir, ich finde, da musst du den Ball halten, gar keine Frage, ja? Mal aus meiner Perspektive, klar, diese Positionsanpassung, die sind an sich wichtig, für die, ja, Balance vielleicht, ich sage jetzt Balance hin oder Balance her, in Anführungsstrichen, den Ball darfst du auch halten. Also den musst du auch halten. Also ich finde erstmal, er hat eine gute Position, die Positionsanpassungen sind auch in Ordnung. Ja, er verpasst vielleicht so tick diesen Moment, aber ich glaube, er hat jetzt keine so hohen Anpassungen oder sowas, so hohen Sprünge gemacht, dass er nicht auf diesen Schuss hätte anderweitig reagieren können. Glaube ich jetzt.
Wobei es halt wirklich aus dieser kurzen Distanz, also das finde ich halt so diese diese Millisekunden dann wirklich sehr entscheidend sein können, um vielleicht dann diesen Fuß zu setzen, um dann das Knie runterzubekommen oder halt die Beine absolut wieder zusammenzubekommen. Ne?
Ja, absolut. Wenn du jetzt siehst, er macht halt eigentlich nicht so diesen klassischen Block, den man jetzt vielleicht in dieser Position oder aus dieser Distanz halt gebrauchen könnte. Er fährt dieses rechte Bein so ein bisschen raus, ne? Will eher so Richtung langen Block dann ziehen. Und deswegen sage ich, hat er so eine falsche Wahl getroffen von der Technik her. Ne?
Ja.
Und wenn er das nicht das rechte Bein so ausfährt, ja, dann macht er die Beine einfach zu, dreht in einen normalen Block rein, in einen kurzen Block rein und dann hält er das Ding, glaube ich. Auch, ob er jetzt diese Positionsanpassung hat oder nicht. Ne?
Ja.
Glaube ich jetzt persönlich. Also
deswegen ist er auch so ein bisschen aus, als hätte er so zu viel Körpergewicht auf dem hinteren Teil des Fußes gehabt. Also als würde er so ein bisschen nach hinten fallen. Das meinte ich mit fehlender Balance vielleicht. Auch wenn mir seine Grundstellung eigentlich ganz gut gefallen hat. Also es sah jetzt nicht so, als wäre er jetzt irgendwie komplett hinten rein gesetzt oder so.
Nein, gar nicht. Ne?
Also deswegen sah es auf jeden Fall ein bisschen komisch aus, dass er so das rechte Bein vorschiebt. Und wie du vielleicht sagst, dann war es vielleicht immer er hat so zwei Dinge im Kopf, die man da einfach hatte, oder die er da einfach hatte, indem er nicht wusste, stelle ich jetzt Block lang oder eben Block kurz einfach.
Ja. Ja, also ich hatte mal ein Gespräch gehabt mit einem Torwarttrainer aus der Jugend von Courtois. Das war so bei der UEFA Study Group damals. Und da war er vor Ort und da haben wir auch über das Thema 1 gegen 1 gesprochen. Und er hat immer Courtois, was den Schwerpunkt angeht, wenn man die Balance von der sprechen will, das sieht man jetzt auch bei Olschowski, dass er die Hände hinter den Kniescheiben hat, rechts und links hinter den Kniescheiben.
Ja, stimmt, ja.
Und wenn man die Hände jetzt vor die Kniescheiben schiebt, neben den Körper vor die Kniescheiben, einfach nur als Richthöhe, dann ist es automatisch so, dass der Körper auch einen Schwerpunkt nach vorne legt.
Klar.
Und hier sieht man, dass halt Olschowski dann dementsprechend die Hände hinter den Kniescheiben hatte und dementsprechend kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass er auch, sie haben es über Lords, zumindest den Körperschwerpunkt nach hinten verlagert hatte. Also wenn man das 1 gegen 1 trainiert, dann immer schon darauf achten, dass die Hände
Das definitiv. Ich hatte dir, glaube ich, auch mal dieses Video geschickt von Courtois, mit dem er dort mit diesen komischen fetten Medizinbällen, so fast diese Kettlebells waren das, dort irgendwie so mal 1 gegen 1 Block trainiert so und die Dinger dort irgendwie in den Händen hatte, während er dort so 1 gegen 1 Fußparade dort gemacht hat. Also es war auch komplett wild. Wenn dir dort so ein Ball irgendwie aufs Gelenk fällt, dann ist aber auch Feierabend für die Saison. Ja, aber ja, ich bin da voll bei dir, wenn man halt versucht, mit allen möglichen Mitteln irgendwie so sein Körpergewicht nach vorne zu verlagern, dann sind ja, glaube ich, die Hände da ein ganz guter Indikator dafür.
Ja. Ne? Halten wir, glaube ich, einfach fest, ne? Halten darf man ihn und auch wenn es natürlich schwierig ist, durch die Beine aus dieser kurzen Distanz, er hatte wenig Zeit gehabt, aber ich glaube, die Wahl der Technik, ne? Also meiner Meinung nach war die Wahl der Technik jetzt die falsche.
Mhm. Okay. Wie würdest du dann dieses zweite Gegentor bewerten, was dann Demirbay war es, glaube ich, dann am Ende des Tages einköpfte nach toller Flanke von Frimpong? War natürlich, also Gladbach verteidigt natürlich erst mal mit vier Mann im Strafraum und Demirbay stiehlt sich dort davon durch diese Schnittstelle zwischen Friedrich und Itakura war es das, glaube ich. Also erstmal diese Passivität, die Gladbach dort hat, das war ja, also die Gladbacher Feldspieler wohl gemerkt hatten, das war jetzt sehr konträr zu dem, was Olschowski machte, weil ich finde, dass er es erstmal gut gemacht, indem er dort versucht hat, mutig den Raum zu verteidigen. Weil ich glaube, diesen Kopfball am Ende hätte er sowieso, also wäre ein Kopfball dann aufs Tor gekommen, den kannst du aus diesem Winkel in dem Tempo dann am Ende sowieso gar nicht halten. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass er versucht hat, die Situation vorher zu löschen. Aber dann sieht es halt trotzdem ein bisschen blöd aus, aber das ist halt ein brutal ekliger Ball, ne?
Absolut, aber ich muss ganz ehrlich, ich habe mir die Szene jetzt mehrfach angeschaut, der Kommentator, ne, so typisch, wenn ein Torwart rauskommt, muss er den noch haben, ne?
Ja.
So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, rein taktisch jetzt erstmal, ich finde, Olschowski hat eine richtig gute Position. Also er steht auch richtig gut, hat eine gute Höhe zwischen der Kette und da, wo er sich halt befindet. Also muss ich ganz ehrlich sagen, richtig, richtig gut. Und aufgrund dieser Position hat er eigentlich keine andere Wahl, als rauszugehen. Also wenn er jetzt nicht rausgeht, dann muss er sich fallen lassen, dann ist er in der Rückwärtsbewegung, ist das Ding danach drin. Das heißt, ich finde, er hat ja gar keine Wahl. Das Einzige, was man da vielleicht vorwerfen kann, in Anführungsstrichen, ist, wenn man seine Auftaktbewegung nach Schritt,
also den ersten Schritt
versucht, ne? Dass man sagt, das linke Bein setzt nochmal nach hinten weg, er geht nicht geradlinig zu dem Ball, ist es aber auch super schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Ich glaube, macht er in 5 Jahren vielleicht auch nochmal anders, wenn er mehrfach in diese Situation gekommen ist auf dem Niveau. Aber ich finde, da darf man ihm jetzt keinen Vorwurf machen, dass er da rausgeht und sagt, boah, der unterläuft in Anführungsstrichen oder kommt nicht rechtzeitig an den Ball. Das Einlaufverhalten von Adli ist halt, ist das Adli?
Ja, ne? Ich glaube, Demirbay war es, glaube ich, der den Ball da
reingekriegt. Genau, Demirbay war das, genau. Muss man sagen, das ist Das ist wirklich top. Das ist wirklich gut, dieses Einlaufverhalten. Und da muss man sagen, also Olszewski würde ich da jetzt mal ein bisschen rausnehmen, aufgrund seines taktischen Verhaltens. Klar, man kann da vielleicht im ersten Schritt was besser machen, aber ansonsten finde ich ein gutes Verhalten vom Torhüter.
Mhm. Weil es halt auch diese total ekelhafte Zone ist für Keeper zum Reingehen. Ne? Also war jetzt auch kein Ball, der jetzt klar, sag ich mal, Richtung Grundlinie war, sondern Frimpong befand sich ja trotzdem irgendwie noch so leicht so im Halbfeld oder so an der Grenze zum Halbfeld. Deswegen war es jetzt auch nicht ganz klar, dass du jetzt auf jeden Fall nur so, sag ich mal, dieses zweite Tor verteidigen musst, sondern trotzdem vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne schieben musst. Also deswegen war es halt so ein 50-50-Ding, was ja letztendlich auch genau diese Szenen sind, die auf dem Niveau so die Spreu vom Weizen trennen, ne? Wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt ein Keeper, der auf jeden Fall auf Bundesliga-Niveau oder auf hohem Bundesliga-Niveau bestehen kann und jetzt ein Keeper, der vielleicht dann hier und da mal eine falsche Entscheidung trifft, die ja Olszewski gar nicht mal getroffen hat. Vielleicht, wie du sagtest, ne, so dieser Auftakt in dieser Aktion war vielleicht ein bisschen unsauber, aber es ging halt auch so schnell und die Flanke war wirklich sehr, sehr gut getreten. Ja, und dass dann der Kommentator dann noch sagt, ja, wenn er rauskam, muss er ihn haben, aber wenn er hinten bleibt und das Ding kassiert, dann sagt auch keiner was so.
Ne? Ja, und da muss man auch sein Demelbein, ne? Also der trifft den Ball, glaube ich, auf Pfostenhöhe oder vielleicht sogar noch vorm Pfosten, dass er den da auch nochmal so rein, also es ist halt wirklich, wirklich top gemacht von den Leverkusenern und von Olszewski, glaube ich, alles richtig gemacht. Mhm. Aber es ist dann halt einfach, ja, eben dieses kleine Quäntchen, was da jetzt gefehlt hat. Ja, und da sieht man halt, wie wichtig es mal so einen Auftakt richtig zu setzen, wie wichtig mal so Schritte, das sind halt Millimeterentscheidungen, so wie jetzt vielleicht auch bei der ersten Szene, wo du sagst, ja, die Millisekunde hat da gefehlt in der Positionsanpassung oder dass er die Bewegung ausführen kann. Das reicht dann halt auf dem Niveau dann einfach dann. Also für, ne, das ist falsch ausgesagt, das reicht ja nicht, sondern es führt dazu, dass man so ein Ding dann reingeht.
Genau, ja, genau. Ich wollte es gerade sagen, genau. Also gerade wenn dann irgendwelche, also gerade nochmal auf dieses erste Tor zurückzukommen, erfahrene Stürmer, was jetzt zwar Adli nicht das ist, aber ist ja trotzdem ein sehr, sehr, sehr guter Bundesligaspieler, also überdurchschnittlich guter Bundesligaspieler, sage ich mal. Für den, da reicht es manchmal als Keeper aus, wenn du einfach nochmal andeutest, dein Gewicht irgendwohin zu verlagern, dann feuern dir das Ding in die andere Richtung. Also, und das, da reden wir jetzt gar nicht mehr nur von den Bundesligaspielern, da reicht es auch irgendwie, wenn die dritte, vierte Liga gucken, das passiert da genauso. Deswegen sollte man dann nicht immer zu früh so vielleicht diesen Stab darüber brechen, dass es immer ein Torwartfehler war.
Deswegen machen wir das hier, hast
du gesagt. Genau, deswegen machen wir das hier, genau. Um da vielleicht mal diesen Bogen zu spannen bei Olszewski, um das große Ganze vielleicht nochmal zu sehen. Ich hatte letzte Woche, ich glaube, es war im Rasenfunk, war es, liebe Grüße an der Stelle, an die Kolleginnen und Kollegen dort. Da wurde auch über Olszewski gesprochen im Zuge dieses Dortmund-Spiels, weil Gladbach hat dort 5 Gegentore bekommen und dann hieß es auch, ja, man kann doch jetzt nicht Olszewski dort reinstellen und ihn gleich wieder verbrennen und so weiter. Jetzt hat er wieder 2 Gegentore kassiert. Wie schätzt du das ein? Also sagst du jetzt, okay, den Jungen bei Gladbach geht sowieso um nichts mehr, soll man jetzt auf jeden Fall Spielzeit geben? Oder sagst du, hey, an der Stelle vielleicht eher Tobi Sippel gerade in diesem, sag ich mal, eher schwierigen Spiel, wo man weiß jetzt gerade gegen Dortmund, dass die jetzt offensiv sehr, sehr gut sind, ohne jetzt diesen Jungen verbrennen zu wollen?
Jetzt nochmal spielen zu lassen?
Ja, oder generell jetzt in dieser aktuellen Situation, ob du es jetzt erstmal gut findest, dass Olszewski jetzt die Spielzeit bekommen hat, oder hätte man ihnen da vielleicht eine andere Stelle Spielzeit geben sollen, so das
ganze Thema. Also im Kommentar hat er irgendwie gesagt, dass Omlin ja verletzt war, glaube ich.
Oder? Genau, der ist aktuell verletzt, genau.
Genau. Und das ist für mich einfach eine grundsätzliche Frage. Ne? Wen willst du, also willst du ihn jetzt aufbauen als Torhüter oder willst du ihn nicht aufbauen als Torhüter? Und also als kommende Nummer 1, vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, je nachdem, was mit Omlin dann passiert. Das heißt, dann muss der Junge jede Minute bekommen, die er kriegen kann. Und unabhängig, ob das ist Tobias Sippe, ob der jetzt fit ist oder nicht. Denn also es gibt doch keine bessere Situation, wenn es um nichts mehr geht, als einen Torhüter einfach reinzuwerfen und sagen, okay, lern einfach da draus, mach deine Fehler und dann wird das schon irgendwie gut gehen, in Anführungsstrichen, und dann werden wir daraus langfristig profitieren. Also das andere ist zu kurzfristig gedacht. Mhm. Also wenn ich ein Spiel unbedingt gewinnen möchte, dann sage ich halt, okay, dann muss halt die beste Elf auf den Platz bringen. Und dann, wenn man Tobias Sippe vielleicht da fit hat, das können die Gladbacher dann selber beurteilen. Ich glaube, da haben die einen sehr, sehr guten Torwarttrainer da und auch einen guten Trainer an der Seite, auch wenn der gerade in der Kritik da steht, das zu beurteilen, ob Tobias Sippel gerade besser ist als Olszewski. Und wenn es um das einzelne Spiel geht, sage ich, ja, dann musst du den besseren spielen lassen, wenn Sippel ist, dann Sippel. Wenn es um die gesamte Situation geht, Entwicklung eines Torhüters und der Situation, in der sich Gladbach befindet, es geht um nichts mehr, dann sage ich, muss ihn spielen lassen. Unabhängig davon, ob er Fehler macht oder nicht. Weil dann kann er es daraus lernen. Ich sage immer, Manuel Neuer ist das beste Beispiel. Als man ihn in Schalke reingebracht hat, es war ja Wahnsinn, was er für Fehler gemacht hat.
Das stimmt. So gegen Hannover erinnere ich mich also, an eine so eine Szene, wo er da draußen rumgerannt ist. Das stimmt, ja.
Ja, das hat man ihn aber auch gelassen, weil er muss auch erstmal so seine, ja, das ist, hört sich immer blöd an, wie so ein Aktienverlauf, ne? Also hat erstmal sehr hohe Volatilität, ja, sondern irgendwann wird die halt geringer. Irgendwann hast du eine gewisse Verlässlichkeit, aber du kriegst halt nur über deine Spielzeiten. Deswegen finde ich das vollkommen okay, was Gladbach da jetzt macht.
Ja, und es war jetzt auch nicht so, dass Tobias Sippel da jetzt irgendwie so die Sterne vom Fohlenhimmel dort gespielt hätte. Also es, ne,
absolut.
Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es das so ein riesengroßes Gefälle drin gewesen wäre zwischen Orschowski und Sippel, zumal man ja auch im Winter klar gesagt hat, als Jan Sommer dann gewechselt ist und Omlin dann kam, Orschowski ist definitiv unsere Nummer 2, hat dann ja auch Ende letzter Saison oder Ende der Hinrunde diese zwei Spiele gegen Bochum und Dortmund bekommen, wo er unter anderem gegen Dortmund im Hinrundenspiel, wo sie ja, glaube ich, 4-1 oder so gewonnen haben, ja auch, glaube ich, Man of the Match geworden ist, weil er ja immer riesig gehalten hat in der ersten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, haben wir das zusammen analysiert?
Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, ja,
tatsächlich. Ja, genau. So, deswegen werde ich das jetzt gar nicht so schlimm sehen, dass er da mal gegen Dortmund 5 Gegentore kassiert hat, auch wenn jetzt eigentlich bei keinem Gegentor so wirklich irgendwie da mit drin gewesen wäre. Wir haben es letzte Woche auch mit Paul hier im Podcast analysiert, dieser Freistoß dann, den er dort nicht festhält, passiert halt, mein Gott. Aber ich glaube, jetzt diese Szenen jetzt speziell, das zweite Gegentor sind halt alles so Situationen, aus denen du halt eben nur lernen kannst. Ne? Das, du hast es eben angesprochen. Diese Erfahrung musst du halt einfach als Torhüter machen. So.
Ja, absolut. Und da ist halt einfach ein Unterschied, ob er in der Regionalliga West bei uns da spielt oder ob er in der Bundesliga spielt, da ist es halt nochmal ein Unterschied. Und es ist wichtig, dass sie denen die Spielzeiten dann geben. Wenn sie so viel von ihm halten, dann ist es auch gut so.
Ja, ja, definitiv. Wie schaffen wir jetzt diesen Schwenk rüber zu Lukas Radetzky und seiner Hintermannschaft?
Von dem jungen Fohlen, ja, zu dem alten Hauding.
Zum alten Finnen, ja.
Der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ja. Und ja, ob er da alles richtig gemacht hat.
Das ist jetzt die Frage, genau.
In Anführungsstrichen, was die Überleitung angeht, aber das war jetzt aus meinem...
Das ist sehr, sehr, sehr gut. Man merkt, die Kreativität sprudelt regelrecht aus dir heraus, aufgrund deiner Aussicht aus dem Fenster auf das, ja, auf die spanische...
Die Mentalität, die ich hier...
Genau, die spanische Küste. Ja, wir haben dort bei diesen 2-1 oder 1-2 aus Gladbacher Sicht dort einen... Ich finde es einfach eine Frechheit von Pass, den Bakker dort spielt. Also zumal das Spiel ja, also es war ja so, dass das Spiel, glaube ich, in der kurz davor oder kurz danach noch unterbrochen worden ist, aufgrund dieser Regenfälle. Platz war nass und dann spielt Bakker dort so eine Anscheiße bei Olaf Radetzky, auch wenn ich denke, also ein Weltklasse oder ein sehr, sehr guter Torhüter mit Ansprüchen für Champions League, was Bayer Leverkusen ja trotzdem hat, kann die Situation anders lösen, nehme ich vielleicht sogar direkt spielen auf. Tabsoba, also gar nicht versuchen anzunehmen, weil selbst wenn er den annimmt, wie soll es dann weitergehen? Dann ist halt Hofmann dann trotzdem direkt da, glaube ich. Einmal mehr passt es halt trotzdem so in dieses Bild eines Lukas Radetzkys, der halt ja nicht die allerbeste Figur macht irgendwie, oder würde ich ihm da jetzt Unrecht tun?
Also, ja, also es passt halt zu Lukas Radetzky, ne? Also irgendwie sowas passiert ja jedes Jahr mehrfach, ja? Also 2-3 Mal sieht man das ja immer mal wieder. Bin erstmal bei dir, also den Ball vom Bakker so zu spielen, ist halt einfach schon, auf der anderen Seite sage ich, ich glaube, er spielt ihn nicht, wenn er nicht weiß, dass Lukas Radetzky den nicht verarbeiten kann. Ich glaube, so gut kennen die sich dann, glaube ich. Ja.
Auf der anderen Aber kann Seite, er ihn nicht sogar flach spielen?
Ja, wahrscheinlich schon. Also klar, ich glaube, Hofmann ist es einfacher, den so flach vielleicht nochmal abzulaufen, aber wie auch immer, scheiß passt, glaube ich. Ne? Also das auf jeden Fall. Ich glaube, direkt spielen ist gar nicht so easy für Lukas Radetzky, weil er schon das Bein sehr lang ausstrecken muss, in Anführungsstrichen. Aber ich weiß nicht, es ist halt auch so typisch Lukas Radetzky, dass er mit dem ersten Kontakt den Ball so wieder spielen will, wie dass er direkt eine Spielfortsetzung hat. Ja? Also für mich muss es einfach anders lösen. Und notfalls lässt den Ball jetzt ausgehen und den einfach und dann kackst du den zusammen. Ich weiß es nicht. Es ist für mich unerklärlich, den Ball da so zu stoppen. Ich weiß nicht, ob er Hofmann da nicht mehr auf dem Schirm hatte oder so. Aber das ist einfach auch noch nicht Bundesliga-like. So.
Okay. Was sagst du zu seiner Positionierung? Also Radetzky stand ja nicht in der Mitte seines Tores, als Bakker ihn den Ball dort zuspielte, sondern ja eigentlich fast schon an dieser vertikalen Fünferlinie oder schon auf dieser vertikalen Fünferlinie. Hättest du ihn ja eher in der Tormitte gewollt? Weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, Bakker spielt den Ball vielleicht sogar flach zurück zu Radetzky, hat ja Hofmann trotzdem nur recht kurzen Weg auf ihn. Wenn er vielleicht weiter in der Tormitte bleibt, ist der Weg dann für Hofmann noch länger und Tabsoba kann sich dann sofort in die Breite absetzen. Also das wäre jetzt noch so ein kleiner Kritikpunkt vielleicht gewesen. Ne?
Also ich sehe jetzt das Standbild dann tatsächlich jetzt so zum ersten Mal. Also dann sage ich, dann muss Bakker ihn wahrscheinlich eher flacher zurückspielen als dann zurück. Er muss jetzt von eben gerade ein bisschen revidieren. Genau, aber deswegen sage ich von der Positionierung her von Radetzky, ist eigentlich gut gewesen. Mhm. Ja? Aber dennoch sage ich, dann lass das Ding ins Ausgehen. Also bevor ich sowas mache, dann lass das Ding ins Ausgehen.
Ja, nicht, dass vielleicht Radetzky dachte, okay, wenn ich jetzt hier nicht hingehe, rollt der Ball vielleicht ins Aus. So, also hat dann auch was mit Wahrnehmung zu tun, ne?
Ja.
Raum, also das alles in allem, sowohl von Bakker, also die Hauptschuld liegt für mich trotzdem noch bei Mitchell Bakker, der den Ball einfach niemals
zu spielen. Ja, also hundertprozentig Hauptschuld bei Bakker, ja, und alles andere, sage ich, ist für mich dann halt von der Lösung her, sage ich, glaube ich, muss es anders lösen, kannst du es anders lösen, das darf in der Bundesliga nicht passieren. So. Und also, wenn es jetzt einmal in 200 Bundesligaspielen passiert, sage ich, ist okay, aber er hat ja halt gefühlt leider in jedem 34. Spiel so ein Ding.
Ja, genau. So. Deswegen können wir das, glaube ich, an der Stelle auch so stehen lassen, dass es alles in allem eine sehr, sehr unglückliche Szene war, bei der Radetzky sich da nahtlos einreiht in diese Fehlerkette. Apropos Fehlerkette. Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Und es war jetzt wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Schalke, wie natürlich jedes Spiel derzeit für Schalke wichtig ist. Und ich fand es insofern interessant, weil Schalke oder dieser Schalke-Admin, der den Twitter-Account dort verwaltet, dort irgendwie vor dem Spiel ein Foto gepostet hat mit Schwolo, der halt zum Aufwärmen rausgeht und dann irgendwie Schwolo Big Game Ahead oder irgendwas oder Big Performance Needed oder irgend sowas. Und dann haut Schwolo dort wieder so ein Ding raus in einer Phase, in der Schalke eigentlich gut am Drücker war, sogar eigentlich hätte, also schon mal 1-0 geführt hat, vielleicht hätte sogar noch das 2-0 machen können, mit ein bisschen mehr Fortune nach vorn. Ja, und dann schießt Kamada aus 18, 19 Metern und Schwolo lässt den Ball dort passieren. Wir müssen natürlich nicht drüber reden, Adam, warum oder dass das ein Torwartfehler war. Jetzt müssen wir natürlich vielleicht reden, warum das ein Torwartfehler war, was Schwolo da vielleicht hätte besser machen können. Erstmal, bevor wir jetzt in die Fehleranalyse gehen, finde ich, dass Schwolo das vor diesem Schuss eigentlich gar nicht so schlecht macht. Als Kamada nämlich nach innen dribbelt, sehen wir, wie Schwolo nochmal diesen anderthalb Schritte nach hinten geht und sich noch ein bisschen mehr Zeit verschafft. Also was das angeht, fand ich erstmal rein taktisch gesehen gut. Nur glaube ich dann, dass Schwolo da ein bisschen zu viel wollte und er versucht hat oder sich vielleicht sogar auf so eine Flugparade einstellte, wo es am Ende des Tages ja nur ein Ball war, der zum Abkippen gedacht war, oder?
Ja, also vielleicht noch eine Sache vorweg. Ich dachte, also wir haben ja waren sehr kritisch gegenüber Schwolo und Christensen, glaube ich, im letzten Podcast, wo wir beide miteinander gesprochen haben. Und dann, das, was ich so mitbekomme, haben die beiden Jungs das danach richtig gut gemacht.
Also fand ich definitiv, jetzt, genau. Also über Olli Christensen werden wir nachher noch sprechen, genau. Ja,
also gefühlt, immer wenn, habe ich das Gefühl, wenn wir hier kritisieren danach, muss dann doch irgendjemand zuhören, machen die was. Aber Spaß beiseite. Bin bei dir taktisch, glaube ich, macht Schwolo das richtig gut. Auch nochmal die kleine Positionsanpassung, sind die Kleinigkeiten, die sind auch ganz wichtig. Und das ist aber ein sauekliger Ball. Ne?
Ja, also genau.
Und wenn man das auch von hinten auch mal beobachtet, es sieht erstmal aus, als ob der Ball eine hohe Flugkurve bekommt, dass er in den Abdruck gehen muss. Also so habe ich das von der Perspektive hinter Kamada dann halt gesehen. Ja, da sieht man, der Ball geht erstmal hoch und danach kippt er ganz eklig ab. Ja? Nichtsdestotrotz ist es ein Torwartfehler. Ne? Also Ball ist körpernah gespielt. Ich glaube, er hat halt wirklich diese Wahrnehmung gehabt, dass der Ball geht hoch, drückt ab und dann konnte es nicht mal richtig korrigieren, weil der Ball dann halt auf einmal doch flach fällt. Also es ist wirklich sehr, sehr eklig, sehr schwierig zu verteidigen. Aber auch da sind wir in der Bundesliga, dann darfst du den Ball dann auch gerne mal halten. Und es ist auch wichtig, vor allem in so einer Situation, in der du dich gerade befindest, dass du ja die Null erhältst, in Anführungsstrichen.
Ja. Auf jeden das Fall. Also ich sag mal, für diese, du hast eben angesprochen, das ist auch gut, dass du da ansprichst, denn ich glaube auch, dass dieser Ball eine ganz unangenehme Flugbahn hatte für den Torhüter. Das spricht auch dafür, also wenn wir dann auch, du hast angesprochen, schon diese Kamada-Perspektive von hinten dort sehen, wie Schwolo dort zum Ball geht. Das ist ja jetzt auch keine, sag ich mal, natürliche Bewegung zum Ball, die ein Torhüter eigentlich macht. So, also ein gelernter Torhüter. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Schwolo eigentlich technisch ein ganz, okay, ganz guter Torhüter ist, auf jeden Fall bundesliga-tauglich ist und da dahingehend auch auf einem höheren Level ist als zum Beispiel Ralf Fährmann. Nur glaube ich, dass Schwolo da an der Stelle halt einerseits das Pech hatte, dass dieser Ball da so eine komische Flugbahn genommen hat. Und andererseits, glaube ich, auch durch diesen Auftaktschwung, den Schwolo dort macht, deswegen meinte ich, er wollte vielleicht da zu viel, dass er da vielleicht so dieses extreme Ding rausnehmen wollte, wieder diese extreme Flugparade zeigen wollte, wie schon gegen Mainz, die er dort, glaube ich, vor 2 Wochen oder so dort gebracht hat. Und dass ihm das dann am Ende des Tages irgendwie zum Verhängnis wurde. Wohingegen dann vielleicht so ein Ralf Fährmann, ist es immer wirklich mühsam, so diese Quervergleiche zu ziehen. Aber der dann vielleicht sagt, hey, ich habe auf jeden Fall meine Grundposition. Es ist ein körpernaher Ball. Ich kippe jetzt hier ab und springe nicht ab und halte auf jeden Fall meine Position. Und dann verteidige ich den Ball irgendwie. Ne? Also.
Ja, das ist ganz schön aus dieser Hintertor, sondern der Perspektive von Kamada hinter ihm. Da sieht man, dass er diesen Auftaktsprung, von dem er gesprochen hat, das ja hier macht und er wird da breiter. Also geht er eine breite Grundstellung. Sprechen wir in der Regel von der ersten Grundstellung und von der zweiten Grundstellung. Und das ist typisch für Torhüter eigentlich bei Schüssen aus der Ferndistanz. Und darf ich auch gerne mal so vorstellen, ohne das jetzt auch wissenschaftlich begründet zu haben, und so, weil wir sehr viel in der Torwarttrainer-A-Lizenz über dieses Thema gesprochen hatten. Da gab es auch zwei Kollegen von SC Freiburg und Karlsruhe SC, die genau dieses Thema mal ein bisschen auseinandergenommen haben. Und da war es sehr, sehr auffällig und wir hatten so ein bisschen vielleicht als Begründung gehabt, dass man ja nicht mit der Schusseinleitung, beziehungsweise wenn der Ball 2-3 Meter jetzt den Fuß verlassen hat, eigentlich schon in den technischen Ablauf gehen kann, weil man ja zu früh ist. Das heißt, deswegen hat man diese Kompensationsbewegung, diesen Kompensationsauftaktsprung, man geht dann nochmal in eine breitere Grundstellung, also man springt hoch in eine zweite Grundstellung und weil man auch ein bisschen Zeit gewinnen muss. Das ist so, wie wenn wir miteinander sprechen und wir so denken, dann machen wir so, also das heißt, wir...
Kommt ja sehr selten vor.
Ja, ganz, ganz selten, ja. Jetzt. genau, und deswegen ist es, im Grunde genommen haben wir es so als ähnliches Abbild dann abgestempelt, in Anführungsstrichen. Sprich, wir müssen kurz warten, bis wir in den Ablauf kommen können, aber wir bleiben ja nicht einfach stehen, sondern wir haben diese Auftaktbewegung stattdessen, gehen in diese zweite Grundstellung und komischerweise werden wir dann immer breit. Ja. Wir werden immer breiter, von eng nach breit. Ich glaube, 80-90% der Fällen, dass die Grundstellung von eng nach breit wird. Und dann sieht es aus, als ob er einen Abdruck geben will tatsächlich, weil er den Schritt dann nach innen setzt. Also während der Auftaktbewegung, diesen Sprung nach oben, setzt er das rechte Bein, das Absprungbein nochmal nach innen in so einen negativen Abdruck. Und dann merkt er auf einmal, oh nee, das ist doch nicht ein Abdruck. Ne? Also so sieht es für mich aus. Und dann, eigentlich hätte er jetzt hier vielleicht so ein bisschen entlasten können, abkippen können und dann macht er das Ding fest. Oder zumindest, glaube ich, wird es zur Seite ablenken.
Mhm. Ja, also man sieht es dann auch ganz gut, dass das Schwolo dann ja eigentlich erst in diese, sag ich mal, eigentliche Abwehraktion reinkommt, als der Ball dann schon, ich glaube, dann bei Kral oder so dran vorbeigegangen ist, sieht man gleich direkt in dieser ersten Kameraeinstellung, also da war der Ball dann irgendwie schon so, auf jeden Fall schon weit im 16er drin, lass es 12, 13 Meter gewesen sein, also haben wir quasi nochmal 5 Meter weniger, die Schwolo dann eigentlich so zum Agieren hatte, aber wie hat bei Schüssen aus der Distanz, denke ich mal, ja, okay, wenn es gut getimed ist, wir kommen nachher auch noch auf eine andere Situation von Olli Christensen nochmal da drauf zu sprechen, kann dir das schon extrem viel helfen, wenn du dann einfach vielleicht diesen Schwung mehr Dynamik, einfach da diesen Tick mehr Dynamik drin hast, aber wenn es absolut nicht, also nicht 100% perfekt ist, kommt, glaube ich, oftmals sowas bei raus und deswegen bin ich eigentlich überhaupt gar kein Freund davon, diese Auftaktsprünge irgendwie zu machen. Weil, du springst eigentlich, wie du eben schon sagtest, du springst eigentlich immer aus dieser engen Stellung heraus in so eine A-Position. Also dann, Oberkörper ist quasi oben geschlossen und dann sind die Beine so die Enden des A's, so die breite Position. Und da kannst du eigentlich fast immer nur den Fuß nach innen setzen und nach innen abkippen. Wenn du dann eben vielleicht nicht so ein Riese bist, so Thibaut Courtois macht das auch ganz, ganz oft. Wenn du halt keine 2,80 Meter groß bist oder so, ne, und noch irgendwie eine Armspanne von 4,30 Meter hast, dann ist es halt auch, dann fehlt dir es halt hier und da vielleicht, auch wenn das jetzt kein Ball direkt in der Ecke war. Aber ich glaube, das Prinzip sollte klar sein.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist, also ich habe es seit in den letzten 1-2 Jahren tatsächlich so öfters dann halt auch beobachtet. Ne? Selbst wenn du deine Torhüter nicht beibringst, selbst wenn du ganz mal einen positiven Abdruck beibringst, bleib in der Grundstellung und dann warte, bis der Ball kommt, ne, machst auf der Stelle so einen kleinen Auftakt oder die, ach, wie heißen jetzt nochmal die, wie auch immer, egal. So. Und selbst dann, wenn es zu so einer Situation kommt, machen die dennoch so einen Auftakt und so ein Setz nach innen. Dennoch. Es ist einfach, ich glaube, in der Natur, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, es liegt, glaube ich, einfach in unserem Bewegungsablauf so drin. Ist einfach, glaube ich, auch logisch, weil du versuchst, in der Regel, wenn du einen Abdruck kommen willst, brauchst du die maximale Kraftübertragung, so schnell den Körperschwerpunkt über die Körperachse zu bekommen. Und das ist am einfachsten, wenn du das Bein nach innen setzt. Das ist ja wie ein Läufer, wenn du es umgekehrt einfach nimmst. Er setzt einen Schritt nach hinten, um ganz schnell nach vorne zu kommen, in die Bewegung zu kommen. Ähnlich wie Olschowski. Olschowski auch, den ersten Schritt setzt er dann nach hinten bei der Flanke, die er reinkommt, um schnell nach vorne zu kommen, weil er schneller mehr Druck in den Boden bekommt. Und das sieht man immer wieder, auch wenn die nicht so ausgebildet sind. Ich kenne keinen Torhüter, der den negativen Abdruck in der Jugend ausgebildet bekommt. Dennoch machen die es.
Ja, also ich
80% Aktion. Ja.
Also ich bin auch, also grundsätzlich bin ich jetzt auch der Meinung, dass dieser aufgrund des Tempos, was mittlerweile so im Spitzenfußball dort so vorherrscht und auch mit welcher Intensität dort geschossen wird und auch welch kurzer Distanz teilweise geschossen wird, also wenn wir so reden von Schüssen wirklich um den 16er herum, dann ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass Keepern da dieser negative oder dieses nach Innensetzen des Fußes und eben nach Innensetzen beim Abdruck einfach mit beigebracht wird, dass du eben schneller nach unten kommst, weil du hast meistens gar nicht mehr die Zeit, den Fuß abzusetzen, also richtig aufzusetzen und dann sozusagen so einen positiven Schritt zu machen, wenn wir dieser Analogie bleiben wollen. Deswegen finde ich, sollte man den Keeper trotz alledem immer dieses Werkzeug in der Hand geben, auch zu wissen, hey, in dieser Situation muss ich vielleicht auch mal nach innen setzen mit dem Fuß.
Ja. Also deswegen einfach, um auf Schwolo den Bogen zurückzuspannen, glaube ich, fand ich seinen Auftakt, auch dieses Breiterwerden, gar nicht so schlimm, also find ich vollkommen in Ordnung. Aber er trifft dann halt die falsche Entscheidung, weil es vielleicht einfach falsch wahrgenommen hat, davon gehe ich einfach aus, dass er nicht nochmal nach innen setzt, um in den Abdruck zu gehen, sondern er hätte eigentlich diese entlassene Bewegung dann wahrscheinlich direkt gebraucht. Und das sieht man auch, dass man oftmals mittlerweile diesen Auftakt setzt und dann keinen Abdruck mehr setzen kann, sondern direkt aus dieser fallenden Bewegung ins Entlassen geht. Ich glaube, das hätte ihm jetzt hier gut getan. Da wäre er ein bisschen schneller unten, ein bisschen früher unten. So kippt er, ja, will ich nicht sagen, wie eine Bahnschranke in Anführungsstrichen um, aber er ist halt sehr steif dann in dem Moment, sobald er das Bein aufsetzt. Und dann kommt er halt nicht mehr an diesen körpernahen Ball so gut ran.
Finde ich übrigens, um das abzuschließen, Radetzky ist das, der macht das immer sehr, sehr gut, finde ich, diese entlastenden Bewegungen, der zieht das immer wunderbar weg, diese körpernahen Schüsse, da gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Torhüter, die solche Situationen besser lösen, finde ich.
Absolut, bin ich bei dir und es ist auch für mich immer so ein Leitbild, wenn ich sage, entlasten macht das wie Radetzky, deswegen finde ich schön, dass der Leverkusen doch nochmal Lob heute
bekommt. Ja, siehst du, hier soll jeder irgendwie noch mit seinem Lob hinten rauskommen. Dann lass uns mal weitergehen und zwar zu einer Mannschaft, die ja, finde ich, leider abgestiegen ist oder schon fix abgestiegen ist, nämlich Hertha BSC, die gegen Bochum am Ende nochmal ein 1:1 kassierten, kurz vor Schluss durch Kevin Schlotterbeck. Aber dass Hertha überhaupt noch so lange im Spiel geblieben ist, lag unter anderem auch an Oliver Christensen, der, finde ich, eine sehr, sehr gute Partie gezeigt hat, sich klar wieder gesteigert hat in den letzten Wochen. Seitdem halt auch Pal Dada jetzt wieder Trainer ist, hatte sehr, sehr viele gute Situationen auf der Linie, unter anderem ein so Kopfball. Ich glaube, es war auch wieder von Asano in der ersten Halbzeit, der den Ball aus Mitteldistanz war das, also war auf jeden Fall schon im 16er drin, aber es war jetzt nicht so nah dran. Es waren, glaube ich, so 7-8 Meter, halbrechte Position nach so einer Ecke von Christensen aus gesehen. Und der eigentlich, finde ich, genau das macht, was wir vorhin angesprochen hatten. Ne? Also hat er gar keine Zeit, um jetzt irgendwie noch einen Fuß groß zu setzen, auch wenn ein Ball, der jetzt so zum Abgeben auf jeden Fall drin war. Und da zeigt sich ganz gut, also wir sehen natürlich in dieser Hinterperspektive, wie Christensen nochmal stark mit den Armen nach hinten schwingt, aber ich finde, da war es halt auch gut gelöst, weil er es genau im richtigen Zeitpunkt schaffte, die Arme wieder nach vorne zu bringen und dadurch mit diesem mehr an Schwung oder diesem Plus an Schwung den Ball mehr entgegensetzen konnte. Wir sehen dann auch, dass der Ball ja wirklich klar zur Seite abgelenkt hat, aus der Gegenbewegung heraus. Also das war jetzt auch gar keine leichte Szene für ihn. Deswegen fand ich das eigentlich schon eine sehr, sehr gute Parade einfach, die Hertha da auf jeden Fall vor dem Rückstand erstmal bewahrte.
Ja, da hat technisch und taktisch einfach alles gepasst. Ne? Also ich glaube, von der Position, von der Grundposition her, von der Positionsanpassung her, vom Bewegungsablauf danach her, also hat im Grunde genommen alles hier in der Szene für ihn gepasst und auch was die Ballhöhe anging, um so einen Ball dann halt auch zu halten. Also es war,
ja, genau.
War top, also wirklich war richtig, richtig gut. Hat mir auch sehr gut gefallen im Spiel.
Ja, wie hast du dann diese zweite Situation, die wir jetzt rausgeholt haben? Also war auch wiederum Asano, der als Kopfballungeheuer da mal in Erscheinung trat. Das war ja nochmal ein schwierigerer Ball. Ne? Wir haben dort eine Flanke, die dort von Philipp Förster reingegeben wurde, dann noch von Philipp Hofmann sogar nochmal einmal verlängert, dann von Asano aufs Tor gebracht und wiederum nochmal von Maxim Mittelstädt nochmal aus ganz kurzer Distanz nochmal irgendwie abgefälscht wurde. Da hält Christensen, finde ich, den Ball auch nochmal überragend, auch wenn es hier ein bisschen anders ist, weil Christensen vorher, finde ich, schon klarer diese Position drin hatte und diesmal nicht so sehr aus dieser Dynamik heraus in die Aktion gegangen ist oder diese Abwehraktion gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz war es ja wieder eine super Parade und ich würde die nochmal einen kleinen Tick höher stellen, weil wir da irgendwie, wie viel Meter waren das? 3-4 Meter, die er da köpft, plus noch abgefälscht. Also es war auch eine sehr, sehr gute Parade und zu dem Zeitpunkt führte Hertha ja schon 1-0. Also es hätte unmöglich eine spielentscheidende Parade sein können.
Also die habe ich tatsächlich nicht gesehen, jetzt muss ich sagen.
Genau, findet man auf jeden Fall beim aktuellen Sportstudio an dem YouTube-Clip auf ab Minute 4. Findet man das da? Ich fürchte, dass der Ball da reinläuft. Okay.
Genau. Versuchen wir da schnell nochmal reinzugehen.
Das ist gar nicht schlimm, aber da würde ich kurz überbrücken und noch auf ein kleines Detail hinweisen, was Christensen dort vorher noch wieder gut machte, als die Flanke nämlich reinkam und dann zu sehen war, okay, der Ball kommt jetzt auf jeden Fall auf Philipp Hofmann, sehen wir, wie Christensen aus seiner zunächst höheren Position, die wahrscheinlich eine Vorbereitung auf so eine Raumverteidigung sein sollte, sich stark nach hinten absetzt, dann wieder nur vielleicht so einen Schritt von der Linie entfernt ist und einfach dieses, ja, einfach mehr Reaktionszeit am Ende des Tages hat, um diesen Ball dann noch zu verteidigen. Hat jetzt diesmal hier, wie gesagt, mehr seine Hände am Körper. Also alles in allem finde ich immer eine, ja, komplexere Parade als die vorherige vielleicht.
Mhm. Also, als wir gesehen haben. Ich vertraue dir dazu 100%. Also ich werde die Szene jetzt tatsächlich nicht. Der Link, den ich bekomme, du hast, glaube ich, außerdem zweimal denselben Link geschickt. Deswegen war die nicht da drin, die Szene. In dem Dokument, das du mir geschickt hast. Genau. Aber wie gesagt, also ich habe sie grob im Kopf und kann, glaube ich, das bestätigen, was du gesagt hast. das wo ich lasse mir so stehen, genau.
Es freut mich doch zu hören. Ich hatte es eben schon angesprochen, ne? Es ist halt irgendwie schade, dass das Hertha jetzt dann runtergegangen ist und auch auf diese Art und Weise und speziell für Christensen. Also ich meine, wenn Hertha das Ding dort irgendwie gewinnt, das 1-0 über die Zeit bringt und sich dann so am letzten Spieltag nochmal die Chance gewahrt hätte, in die Klasse zu halten, dann hätten wir auf jeden Fall Christensen nochmal höher hochleben lassen als jetzt hier, was ohnehin schon gemacht wird, ne?
Ja, absolut. Also es ist ja, wie gesagt, hätte noch mal deutlich mehr größeren Wert gehabt, ne? Also weil er die natürlich irgendwo noch, klar, Stuttgart am nächsten Tag gewonnen, dann wäre das Thema, glaube ich, auch abgefahren gewesen.
Ja, da hätte man, glaube ich, nur noch den Relegationsplatz, meine ich, erreichen können.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Der war Schalke da jetzt oder Bochum da jetzt ja drauf ist, ne? Mhm. Von daher, ja, dennoch, also glaube ich, hätten wir ihn natürlich höher loben dürfen können. Auf der einen Seite sehe ich es so ein bisschen anders wie du. Schade, dass so ein Verein da runtergeht. Ich finde, die haben es nicht anders verdient. Also
ja, das definitiv, ja.
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also was sie da missgewirtschaftet haben mit dem Kader, der da ist, das erinnert mich einfach an HSV, an Werder Bremen, an Schalke, wie vor ein paar Jahren. Und ich wünsche mir für den Verein und ich wünsche mir auch für die Bundesliga, dass er so schnell wie möglich zurückkommt und dann auch anders zurückkommt, also mit mehr Plan in Anführungsstrichen, als vielleicht nur schnell, ja, diese Anspruch und Wirklichkeit. Das finde ich, es ist immer so ein Problem, wenn man diesen Big City Club haben möchte und dann halt diesen Ansprüchen gar nicht gerecht wird, sondern einfach sich nur einfach einen Namen gibt, um das einfach besser zu vermarkten. Das bringt dann halt einfach dann nichts. So, und ich wünsche mir einfach, ja, dass dieser große Verein, dieser tolle Verein mit einem anderen Plan zurückkommt und besser gewirtschaftet wird dort. Weil so viel Geld hat, glaube ich, kein anderer Verein verbrannt in den letzten Jahren.
Man stand, glaube ich, zwischenzeitlich bei einer Transfersumme von 100 Millionen, die man da so ausgegeben hat, wenn man das da eben mit so, ja, Schalke, Bochum und so weiter vergleicht, dass man da sich so weit von den Mannschaften halt abhängen lässt. Bin ich voll bei dir, das ist nicht gut. Ja. Ich meine halt eben einfach nur, dass solche Vereine eben wie, ja, gut, dieser alte Gag, dass Augsburg runter muss, ist natürlich auch schon ein bisschen breit getreten, weil die sich auch schon sehr, sehr lange in der Liga halten. Aber so, wenn man guckt, wer da eben mit unten mit rumkrebst, eben so, eben Augsburg, Hoffenheim und so weiter, dann sehe ich doch lieber solche Mannschaften unten halt irgendwie so Hertha, die halt das Stadion immer voll kriegen. Das war wieder eine tolle Atmosphäre, glaube ich. Insofern ist es irgendwie schade, dass der Verein jetzt da runtergeht. Aber ich bin auch gespannt, wie die Mannschaft zusammenbleiben wird und ob auch Olli Christensen da weiter in der zweiten Liga spielen wird, wo ich auch glaube, dass das ein gutes Niveau für ihn sein kann, weil es auch noch was anderes ist, ob du dann, sag ich mal, also im Idealfall natürlich, ne, positiv um Titel mitspielst, einen positiven Druck einfach immer bekommst, wie er da an diesen Druck wächst. Deswegen freue ich mich da, wie es da, also wird spannend zu sehen sein, wie es da auch für Hertha und für ihn speziell da weitergeht in der nächsten Saison.
Ja, absolut. Vor allem, wenn du dann noch siehst, wer da jetzt hochkommt, also ohne den Verein zu nahe treten zu wollen, ne, du bekommst dann halt Darmstadt und wahrscheinlich auch Heidenheim dann auch noch hoch. Ja. Wenn du dann halt siehst, okay, da geht jetzt ein Verein wie, ja, Hertha BSC runter und wenn Pech hast, auch Schalke wieder runter und ist dann vielleicht jetzt nicht der beste Ligatausch.
Oder ja, genau.
Was die Bundesliga betrifft, ja? Auch was internationale Vermarktung auch angeht.
Ja. Ja, das definitiv. Aber wir werden es wie immer weiter beobachten. Dann schauen wir jetzt mal auf das nächste Spiel, was auch den Abstiegskampf maßgeblich mit beeinflusst hat. Du hast eben schon angesprochen, Stuttgart hat ja 4-1 in Mainz gewonnen. Und das zwischenzeitliche 2-1 der Stuttgarter hat Guirassy per Kopf erzielt nach einer Ecke. Und da würde ich gerne mit dir über diese Rolle von Finn Dahmen dort sprechen, der, finde ich, dort hätte rauskommen können bei diesem Kopfball oder bei dieser Ecke, weil diesen Kopfball aus 3-4 Metern, den kann er dann am Ende des Tages nicht mehr parieren. Er ist ja erst auf den Sprung nach draußen, geht dann wieder nach hinten und schafft es dann eigentlich gar nicht mehr in irgendeine Balance zu kommen, den Ball dazu zu parieren.
Ja.
Also, und ich glaube auch mit mehr Spielpraxis und ein bisschen mehr Zielstrebigkeit natürlich, die aber, glaube ich, eher dadurch kommen, wenn man eben Spielpraxis bekommt, kann er den Ball da halten. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, also vor allem, er darf da gar nicht raus, meiner Meinung nach.
Oh, okay.
Also, und das möchte ich eigentlich gerne wie folgt begründen. So wie die Mainzer positioniert sind im mannschaftstaktischen Verbund, also das heißt, sprich, bei einer, wie, die stehen ja 4 Meter von der, also 4,5 Meter vom Tor, 2, 3 Mainzer Spieler stehen da fest. Und ich sage, das ist hundertprozentig die Aufgabe der Mainzer Verteidigung, da diesen Ball zu verteidigen. Also hört sich jetzt vielleicht blöd an, wir verteidigen das ähnlich, in Anführungsstrichen. Wir haben 2 Spieler, die so im Zentrum dastehen. Und es ist eigentlich so klar, und wenn der Ball genau in diesem Punkt, wo die 2 Spieler da sind, da möchte ich gar nicht, dass unser Torhüter da auch noch rausgeht, selbst wenn es im Fünfer ist. Weil, warum? Also es ist halt, erstens, er muss seinen eigenen Mann gefühlt ausräumen, er muss noch den heranlaufenden Stürmer ausräumen. Ja? Es ist super schwer, ja, und dann ist die Ecke noch gut getreten. Da sage ich manchmal, ist es auch besser, als Torhüter nicht im Fünferraum zu agieren und hinten sich auf die Zielverteidigung zu konzentrieren, wenn der Ball aufs Tor geht, wenn du dann eben 2 Innenverteidiger hast, die vielleicht diese Position da begleiten und einfach auch kopfballstark sind. Also warum musst du als Torhüter dann auch nochmal dahin? Und deswegen sage ich persönlich, so wie die Mainzer sich da positioniert haben, möchte ich gar nicht, dass mein Torhüter da rausgeht. Also auch wenn man das Standbild dann bei 4,48 anschaut, der Ball, der geht jetzt, da sind, oh, jetzt ist das
genau, da stand, glaube ich, Danny Da Costa stand vor Guirassy und Bell stand direkt hinter ihm. Und es war jetzt auch nicht so, dass Guirassy irgendwie mit Anlauf gekommen wäre, sondern er ist ja eigentlich auch bloß aus dem Stand hochgesprungen. Ne? Also das war jetzt, muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass es jetzt keine Laufwinde war für Guirassy, die ihm da, oder ein Dynamikvorteil, sondern Guirassy hat sich ein bisschen Raum verschafft nach vorne, indem er Da Costa so ein bisschen mit dem Arm weggedrückt hat und anschließend halt hochgegangen ist.
Ja, also es sind tatsächlich um den, wer hat das so gemacht von Stuttgart?
Guirassy.
Guirassy, genau. Also um Guirassy sind dann 3 Mainzer Spieler. Und jetzt soll Finn Dahmen da auch nochmal mit dazukommen. Also sag ich, warum? Warum? Das sind doch, die müssen das auch selber mal geklärt bekommen dort. Also hört an, ja. Deswegen sage ich, bleib doch drin als Torhüter in der Position und dann bist du in einer viel, viel besseren Position, aus deinem Ziel zu agieren, aus deiner Zielposition agieren, und dann hält er wahrscheinlich das Ding. Und weil er natürlich sich so viel jetzt bewegt hat, kommt er gar nicht mehr in seinen Ablauf. Der reagiert ja theoretisch erst, wenn er bei dem Tor ist.
Ja.
Also es ist ein taktisches Grundverständnis, ich glaube, Verständnis, wie man es verteidigen möchte. So, und es gibt ja diese Grundregel, bis zum Fünfer ist alles Torwart-Eck. Man muss da raus. Ja, aber da sage ich auch, wenn man das Bild von der Seite anschaut, da ist ja fast an einem Fünfer. Es ist fast an einem Fünfer, also tatsächlich 5,20 Meter würde ich jetzt schätzen, wo der Ball rausköpft oder reinköpft von dort. Also so wie die sich grundpositionieren, sage ich, da braucht er gar nicht rauszugehen. Also meiner Meinung nach.
Okay. Ich denke mir halt, okay, wenn er jetzt, wäre Finn Dahmen die ganze Zeit schon hinten geblieben, aus seiner Linie und sich von vornherein darauf beschränkt hätte, okay, ich gehe jetzt voll auf die Zielverteidigung, dann würde ich da, glaube ich, gar nicht so in die Kritik gehen. Aber wenn er schon auf dem Weg nach draußen ist, dann denke ich mir, dann zieh es halt durch.
So. Dann musst du es durchziehen, da bin ich bei dir. Durch, ne? Also deswegen gesagt, Grundfehler von meiner Seite aus, wenn man Finn Dahmen da jetzt mit reinnehmen will, ist, bleib drin, lauf nicht raus. Okay. Mhm. Sage ich jetzt, wenn ich sein Torwarttrainer wäre, ich möchte nicht, dass du da in die Aktion jetzt auch noch mit reingehst. Ne? Aber wenn er die Entscheidung trifft, ich gehe raus, ja, dann ziehst du durch. Ja? Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube aber, er hat eine deutlich bessere Chance, größere Chance, wenn er von hinten raus auch agiert. Und jetzt mal ganz ehrlich, ohne Finn Dahmen jetzt auch mal dazu nahe treten zu wollen, der ist jetzt, wie alt ist er, 19, 20?
Nee. Finn Dahmen ist schon über, warte mal, da gehe ich jetzt sofort hier in die Recherche rein. Also ich hätte Finn Dahmen ist 25, ist der Junge. Okay. Also der ist, ja, aber weil der eben schon so lange in der U21 Deutschlands gespielt hat und so weiter und jetzt schon seit Jahren irgendwie gehandelt wird ja auch Mainz zum Ende der Saison jetzt verlassen. Deswegen, aber er hat halt nicht wirklich viel Spielzeit bekommen, deswegen glaube ich auch, wenn er jetzt die ganze Saison schon gespielt hätte, löst er die Situation jetzt anders an einem 33. Spieltag mit schon 32 Spielen im Knochen.
Ne? Ja, worauf ich nur hinausgehen wollte, ist, wenn man im Vergleich mit seinen Torwartkollegen, er ist jetzt nicht athletisch das Monster, in Anführungsstrichen. Wenn er da jetzt noch in diesem Punkt da rein, also was richtet er da jetzt aus? Also wenn er jetzt noch in diese 5-Mann-Punkte reinfliegt, also ist, glaube ich, anders, wenn sein Torwartkollege dann da reinfliegt.
Ja, ich glaube auch, dass Robin Zentner da ein bisschen mehr aufgeräumt hätte. In dem Fall, Robin Zentner ist, glaube ich, auch derjenige oder der Torhüter mit der besten Abfangquote, ich glaube 10% oder 13% der Flanken abgefangen dieser Saison. Also ist nochmal eine ganz andere Qualität, natürlich aufgrund seiner Größe. Auch wenn man den Buddy von Finn Dahmen nicht unterschätzen sollte, hat man diese eine Szene auch gesehen, als Kirassi ihn dort irgendwie so reingekrätscht hat und er dort sein Trikot hochgemacht hat. Also war schon ein ganz gutes Sixpack dabei.
Ja, absolut.
Aber also, verlange ich auch von den Torhütern, der bei Kunert trainiert oder von Kunert da trainiert wird, die sind ja alle irgendwie Typ Möbelpacker. Früher Wettklo oder Heinz Müller oder so, das waren ja alles solche Büffel.
Ja, absolut. Wettklo habe ich tatsächlich letztens noch gesehen, ist der Torwarttrainer in der U23 bei Schalke ja jetzt. Und,
ach echt? Oh, krass.
Das ist immer noch so ein Schrank.
Ja, wenn man sagen,
von Erscheinung dann. Ja. Genau, aber da wir jetzt tatsächlich, also da halt einfach auch mal den Unterschied und damit darf man halt auch spielen. Also nochmal, dass er athletisch in der Bundesliga top sein muss, auch als Torwart, gar keine Frage. Aber ich glaube, es sind ja auch die anderen, die da reinlaufen, ja, vom VfB, die einen Spieler, die da sind, sind ja auch nochmal. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, als wenn du als Robin Zentner dann da reinfliegst oder als Finn Dahmen. Ja.
Genau. Das definitiv. Dann darf man einfach
spielen. Glaube ich auch nochmal, was seine Stärken und Schwächen dann dementsprechend auch sind vielleicht. Deswegen, ich hätte gerne hinten gesehen und deswegen war es für mich eine falsche Entscheidung. Genau. Aber wie gesagt, nochmal, ich bin bei dir, wenn er rausgeht, den ersten Schritt machst, dann sollte er auch durchziehen.
Mhm. Und um dieses Spiel nochmal abzurunden, also die Leistung von Fabian Bredlo, sein Gegenüber, sollte auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Hat er am Ende sogar noch eine ganz gute Doppelparade, als die Mainzer hinten raus nochmal beim Stand von 1:3 oder 3:1 nochmal nach vorn gerückt sind. Hatte dann, glaube ich, Ajok, der noch diesen zweiten Abschluss sich nochmal genommen hat, wo Bredlo beide Male, finde ich, sehr, sehr gut diese doch harten Schüsse dort pariert hat. Ich glaube, der erste Schuss kam dort von Lee, den er auch aus kurzer Distanz parierte. Und dann, wie gesagt, dieser zweite von Ajok, den er auch eigentlich sicher klärte dann zur Ecke. Ne? Hat dann auch zu Recht das Lob bekommen von seinen Kollegen. Insofern war das auch eine, finde ich, eine wichtige Aktion von Bredlo, der jetzt auch in den letzten Wochen sehr in der Kritik stand, weil er hier und da immer mal einen kleinen Fehler gemacht hat, unter anderem halt auch im Pokal gegen Frankfurt. Insofern freut es mich einfach für ihn, dass er da dazu beitragen konnte, dass Stuttgart da diese 3 Punkte am Ende des Tages eingestrichen hat und es dann nicht mehr irgendwie eng wurde.
Absolut, also ich fand es wirklich eine Top-Szene. Ne? Also vor allem den ersten Ballschuss zu halten ist nicht so leicht. Ja? Und dann eben nochmal schnell wieder auf dem Bein zu sein, und das wird mein Tod dann auch nochmal, Freunde, auch gerne mal beide benutzen, Fausten, Wegfausten mit dabei. In der Zielverteidigung ist, weil ich dann immer sehr kritisiere tatsächlich dann. Also ich möchte nicht, wenn man in der Zielverteidigung mit den Fäusten dann agiert, aber ich fand es eine Top-Szene von ihm, machte richtig, richtig gut und auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, eben dieses 3-1 dann festzuhalten, weil ansonsten kann das Spiel sicherlich auch nochmal kippen. Die Mainzer hätten ja auch nochmal einen Punkt oder einen Sieg gebraucht, um nochmal internationale Plätze vielleicht hätte heranrücken zu können. Deswegen freut es mich, dass der VfB Stuttgart dann das Spiel gewonnen hat und Bredlo eben diese, ein bisschen was dazu beitragen durfte.
Mhm. Genau. Da wird man auch natürlich sehen, wie es dann bei Stuttgart und ihren beiden Torhütern weitergeht. Aber lass uns nochmal zum nächsten Spielchen, wenn wir jetzt hier einen Haken hintermachen. Und zwar zum möglicherweise entscheidenden Spiel aus BVB-Sicht in dieser Saison auf dem Weg zur Meisterschaft, nämlich das Spiel gegen Augsburg, das man 3:0 gewinnen konnte. Was auch ein ziemlich langer Krampf war, weil man sich trotz Überzahl erst in der zweiten Halbzeit dort durchsetzen konnte und die Tore durch Sebastian Allaire machen konnte, unter anderem. Aber bevor wir auf dieses Allaire-Tor gucken, müssen wir natürlich erstmal schauen, was Gregor Kobel zwischenzeitlich dort machte, als es noch 0:0 stand und Augsburg durch einen langen Ball von Robeleo auf Demirovic vors Tor kam und Demirovic eben allein vor Kobel stand. Finde ich, dass es Kobel gar nicht, oder eigentlich sehr, sehr gut sogar gemacht hat, indem er, wobei es war dann, glaube ich, sogar eine Abseitssituation, oder die wurde irgendwie zurückgenommen. Genau. Nichtsdestotrotz, finde ich, würde ich die Szene nochmal ganz gerne hervorheben, weil Kobel dort, sie haben dort diesen langen Ball, der noch so ein bisschen springt, als Demirovic ihn annimmt. Demirovic holt dann einmal aus, täuscht sozusagen an. Kobel ist schon halb im Block, kommt dann, finde ich, nochmal sehr, sehr gut zurück und stellt dann diesen Block, als Demirovic dann nochmal abschließt und macht sogar noch einen kleinen Schritt auf ihn drauf zu. Also, finde ich eine sehr wichtige Situation, ob es dann vielleicht sogar definitiv abseits gewesen wäre, bin ich mir dann auch nicht so ganz sicher, weil Reyerson das die Abseitssituation oder das Abseits vielleicht sogar aufgehoben hätte unten am Bildschirmrand. Deswegen eine wichtige Szene. Das macht er auch trotzdem was als Keeper, wenn man hinten sieht, okay, der hält auf jeden Fall diese 1-gegen-1-Situation. Ne?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, also das, was du auch schon angesprochen hast, eben manche Torhüter werden in der ersten Aktion da schon so runtergehen, werden dann nicht mehr im Spiel geblieben. Er setzt ja diesen Block an, irgendwie diese lange Fußabwehrblock, was er da machen wollte, und dann bleibt er doch noch im Spiel, schiebt noch einmal mit drüber. Muss man schon sagen, das ist, ist ganz, ganz stark gewesen von ihm. Ja.
Also einfach sehr, sehr gute Körperbeherrschung, ne, die er da einfach hat.
Ja, absolut. Also da ist auch diese andere fallen da halt direkt um, fallen da hinten weg und so weiter. Also von daher, das macht er richtig, richtig, richtig gut. Ja.
Mhm. Dann schauen wir nochmal.
Wenn die auch deutscher Meister werden sollten, dann hat Gregor Kobel sicherlich einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass er, dass BVB definitiv da ganz oben steht dieses Jahr.
Mhm. Da bin ich vorbei, da kann ich nur so unterschreiben. Und lassen wir mal auf sein Gegenüber schauen, Thomas Kubek, der jetzt aufgrund dieser Verletzung von seinem Kollegen Rafael Gikiewicz jetzt die letzten Spiele jetzt immer bekommen hat und jetzt wahrscheinlich dann auch das nächste Spiel weiterhin noch spielen wird, was insofern tragisch ist für Gikiewicz, weil er wohl eine Klausel in seinem Vertrag hat, dass sich sein Vertrag automatisch verlängern würde bei 25 Spielen und ihm fehlen jetzt sozusagen noch 2 Spiele, was irgendwie sehr bitter ist für ihn. Aber Kubek,
der wurde jetzt schon verabschiedet, ne?
Genau, ja, genau. Deswegen wird sich, also ich hoffe irgendwie, dass er in der Bundesliga bleibt, weil es irgendwie ein verrückter Typ ist. Aber ja, man bekommt dann ja mit dem Heidenheimer Meier noch einen anderen komplett verrückten Typen dazu, der ähnlich stark tätowiert ist. Deswegen bin ich da gespannt, wie es dann in der nächsten Saison dann weitergeht mit denen auf dieser Seite. Aber nochmal zurück zu Kubek, der sich, finde ich, recht wenig hat zu Schulden kommen lassen, generell in der Zeit, in der er jetzt Gikiewicz vertreten hat. Und ja, eigentlich auch hier in diesem Spiel sehr, sehr gut gehalten hat. Aber diese 2 Gegentore oder dieses erste Gegentor durch Allaire aus spitzen Winkel ins lange Eck, würdest du ihm da einen Vorwurf machen? Oder würdest du sagen, okay, das war jetzt wirklich, also der Ball geht ja immerhin Pfosten rein, so. Also viel mehr Platz wäre gar nicht da gewesen für Allaire, den Ball irgendwo unterzubringen, als in diesen kleinen Korridor.
Ja, also ich, erstmal zu deiner Aussage, er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, da gab es eine Szene im Spiel, sonst hätten wir darüber gesprochen.
Dieser lange Ball?
Dieser lange Ball, genau. Und da muss ich ganz ehrlich, also das war für mich...
Macht da keine Ecke draus. Also, Adeyemi angeschossen, vorbei.
Also ein typisches Kubek, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, bin ja jetzt nicht der große Kubek-Fan, ganz ehrlich. Also ich weiß, wo er damals verpflichtet wurde, da wurde er so hochgelobt. Und,
für über 7 Millionen verpflichtet damals von Rennes.
Teuerster Einkauf von FC Augsburg. Und warum, muss man ganz ehrlich sagen, was hat er bisher dafür dann halt zurückbezahlt, in Anführungsstrichen? Das ist nicht so viel. Und jetzt hier bei dem Gegentor, um einfach jetzt mal da zurückzukommen, beim ersten würde ich ihm wahrscheinlich weniger was zu Schulden kommen. Es ist gar nicht so leicht, wenn er hat eigentlich eine gute Position. Er steht vielleicht extrem breit, ja, aber er fährt das Bein eigentlich weitestgehend aus. Vielleicht könnte man, was die Technik angeht, ich glaube, wenn der Ticken enger steht, kommt er jetzt vielleicht ins Entlasten, kommt da vielleicht nochmal ein bisschen anders hin. Aber auch da nochmal, der Ball, der passt ja genau. Ja, da wird, glaube ich, noch an den Pfosten gespielt. Ja, genau. Also, da sage ich. Also, es fühlt mich schwer, ihm da jetzt irgendwie wirklich was mitzugeben oder sonst irgendwie zu sagen. Okay, es ist nicht leicht. Er hat eine Schiebebewegung, was das Ganze angeht. Es ist ein guter Abschluss von Allaire und sehr nahe Distanz und der ist top getroffen. Also, ich würde ihm jetzt da keinen Vorwurf machen.
Würdest du ihn dann sozusagen eher bei dem zweiten Gegentor oder bei dem letzten, das dritte Gegentor von Julian Brandt dort einen Vorwurf machen, wenn ich das so leicht raushöre?
Ja, weil, da muss ich gleich nochmal genauer.
Okay, genau. Dann würde ich kurz sagen, was wir in dieser Szene überhaupt sehen. Wir haben dort einen Ballgewinn von Nico Schlotterbeck, der den Ball dann auf Julian Brandt durchsteckt, der halb links im Strafraum dort an den Ball kommt und den Ball dann ja eigentlich so dieser, also Übergang zur Zone 1 hin abschließt, 6-7 Meter auch von dieser, oder von der Tormitte entfernt, fast schon höher der 5-Meter-Kante, schießt mit links. Und an der Stelle finde ich, dass Kubek da auf jeden Fall mindestens einen Schritt weiter hinten stehen sollte. Also anders als vorhin in dieser Allaire-Szene hat er da keine so gute Position. Und ich glaube auch, das sieht man in dieser seitlichen Perspektive, dass Kubek da wahrscheinlich nicht ganz sicher war, gehe ich auf diese Fußverteidigung oder gehe ich sogar vielleicht in diese Entlastungsbewegung, gehe mit der Hand vielleicht sogar hin, weil er das Körpergewicht erstmal auf das linke Bein verlagert und dann kommt er quasi nicht mehr schnell genug zurück in diese eigentliche Aktion. Das wäre jetzt so mein Take dazu. Aber man muss immer noch dazu sagen, dann kannst du gerne deine Einschätzung dazu geben, Brandt trifft den Ball halt irgendwie auch für Torhüter extrem ekelhaft. Also da springt er dann so über Kubeks Fuß drüber hinweg, weil Brandt macht so diesen klassischen Bodenquetscher. Und dann ist es halt auch einfach sau eklig für einen Torhüter. So, wenn du halt genau so einen ekelhaften Ball irgendwie auf dein Tor bekommst. Also Kubek hätte sich taktisch besser verhalten können, auch technisch vielleicht ein bisschen geduldiger sein oder nicht spekulieren auf irgendeine Folgeaktion. Aber der Ball war auch ja, eine ungünstige Flugbahn, so genommen irgendwie.
Ja, also da bin ich genau bei dir, nämlich, und das war das, was ich so im Hinterkopf noch hatte, ich sagte, ja, bei der Szene vielleicht nicht, ist nämlich die Positionsanpassung, wo du sagst, er soll gerne einen Meter weiter hinten sein. Und das ist, was mich eigentlich an der Szene stört, ist, wenn du eigentlich aus einer hohen Position dann einfach seitlich verschiebst, dann sage ich, okay, das ist nicht immer ganz easy, dann sich noch diagonal nach hinten fallen zu lassen und so weiter. Aber er steht eigentlich schon hinten und macht nochmal mit dem Ballkontakt vom Brand, macht er nochmal einen Schritt nach vorne. Und dann sage ich, und da lässt er sich einfach ziehen. Und deswegen sage ich, das macht er für mich halt dann eben nicht gut. Also da wenn du vielleicht bei 9:03 oder 9:04 ist das so, dieser Wechsel, dann passe einmal die Position nach vorne an. Und dadurch hat er dann auch wieder einen Körperschwerpunkt, der nach hinten ist und kann eigentlich nur noch nach hinten fallen, Anführungsstrichen. Und das ist das Zweite, was er nicht gut macht, ist, wo er das Bein ausfährt, er kippt nach rechts weg, also zu seiner, nicht zu der ballnahen Seite, sondern zu der ballfernen Seite und macht sich halt dadurch auch nochmal kurz. Also für mich hatte ich hier zwei Fehler, einmal dieses taktische Verhalten und dann bei der technischen Ausführung, dass er das Bein nicht, wie bei der ersten Szene, wo ich sage, okay, er schiebt ja immer noch mit der ganzen Hüfte, mit dem Ball in Richtung Ballnähe, ja, wo dann einfach der Ball gut geschossen wurde. Und hier sieht man einfach, glaube ich, wenn er einen Tick weiter hinten stehen würde, seine Position hält, einfach nur zentraler anpasst und dann dementsprechend technisch, glaube ich, es sauber ausführt, dann hätte den Ball auch halten können. Aber ja, klar, natürlich, Brandt trifft den halt eklig, aber dennoch, glaube ich, kann man den Ball eher halten als den anderen.
Mhm. Okay, ja, das sehe ich auch so, dass man den Ball definitiv eher halten könnte. Und auch gut, dass du mal ansprichst, dass Kubek da ein Stück weiter nach hinten fällt, als in der vorherigen Szene. Sieht es dann auch ganz gut, diesen Standbild, wie er dort eigentlich, ja, nachdem er so das Bein aufsetzt, folgt dann sofort eigentlich sein linker Arm, der dann eigentlich als erstes nach hinten auf den Boden aufsetzt. Also was ja auch immer so ein Indikator dafür ist, dass man sich so ein bisschen zu sehr nach hinten hat fallen lassen. Und das macht Kubek halt hier leider. Aber zeigt eben nochmal, wie wichtig es einfach ist, dass Torhüter in solchen Situationen einfach super schnell umschalten können, super schnell so dieses Raumgefühl einfach drin haben, muss ich vorschieben, muss ich hinten bleiben, also das ist schon nicht zu unterschätzender Fakt. Wir haben jetzt ja mehrfach schon besprochen, wie wichtig das einfach sein kann für Torhüter in solchen, nicht nur auf dem Niveau, sondern vielleicht auch auf niedrigerem Niveau, auf dem wir uns ja vielleicht bewegen.
Ja, absolut. Also, wie gesagt, dennoch würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein Torwartfehler. Ne?
Also, da müssen wir, glaube ich, mal die Kirche da ein bisschen durchlassen, 0:3, irgendwie 95. oder 92. Minute oder was das da war. Das war jetzt auch nicht spielentscheidend, die Situation. Ne?
Absolut, absolut. Aber klar, dennoch, wir wollen hier Fehler aufzeigen, wir wollen oder Verbesserungen aufzeigen. Und das kann man da sicherlich mal Positionsanpassung und technische Ausführung, kann man sicherlich noch dran arbeiten. Aber ich glaube, das wird bei ihm nicht mehr so viel, ehrlicherweise.
Ich glaube, ich auch schon über 30, Thomas Kubek. Deswegen, ja. Aber ich finde es trotzdem erstmal gut, dass wir in dieser Saison bisher schon einige Torhüter gesehen haben, die ganz oder also viele verschiedene Torhüter gesehen haben, die auch unterschiedliche Stile jeweils mitgebracht haben. Deswegen finde ich es immer erstmal gut, wenn wir jetzt mitbekommen, dass jetzt die Torhüter das Torhüterfeld in der Bundesliga in den letzten Jahren schon sehr, sag ich mal, homogen war und hast immer wieder dieselben Nasen gesehen. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass immer mal wieder neue Leute mit dazukommen, dass es ein Olschowski ist oder in Kubek, der jetzt wieder Spielzeit bekommt. Also von daher ist es immer erstmal gut und für uns ist es ja trotzdem immer ganz guter Content, wenn man da das ein oder andere Fehlerbild nochmal analysieren kann.
Absolut. Weißt du, wie viele Torhüter mittlerweile gespielt haben diese Saison?
Da bin ich exakt, oder ich müsste sowieso nochmal in die Recherche gehen, da kann ich da gleich mal eine kleine Ankündigung machen. Also wir werden nächste Woche auf jeden Fall mit Axel hier eine Bundesliga-Rückschau machen, wo das auf jeden Fall mit vorkommen wird. Und diesen Mittwoch werde ich, hatte ich ja schon auf Twitter angekündigt, bei Max Jakob Ost im Rasenfunk einen Rasenfunk Royal aufnehmen, wo wir nochmal über nur die Torhüter sprechen in dieser Bundesliga-Saison. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da könnt ihr auch gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, unter Rasen oder mitmachen.rasenfunk.de da euren Input dazugeben, Fragen stellen zu diesem ganzen Thema, zu den Torhütern. Und ich hatte neulich, um auf diese Frage zurückzukommen, Adam, nachgeschaut, es waren, glaube ich, fast 40 Torhüter, die, glaube ich, mindestens 2 Spiele gemacht haben. Also es waren extrem viele Spiele, auch wenn wir uns angucken, dass da irgendwie allein Gladbach in dieser Bundesliga-Saison 4 Torhüter hat spielen lassen. Sommer, Omlin, Sippel und Olschowski. RB Leipzig, glaube ich, auch mit Gulaschi, Blaswig und Nyland jeweils mindestens 2 Spiele gemacht hat. Also da kommt schon einiges zusammen. Auch Bayern ja 3 Torhüter, mindestens 2 ja, Spiele. Also das.
Nur Berlin hat ja auch noch, Grill hatte noch ein Tor gehabt.
Stimmt, ja. Genau, kommt auch noch hinzu. Also
hat er 2 Spiele gemacht, hat aber 1 hat er auf jeden Fall gemacht.
Ja. Ich glaube, außer Wolfsburg und Hoffenheim, die dürften eigentlich keine Torhüter Also dürfte eigentlich überall mindestens einmal ein Wechsel dabei gewesen sein. Ich glaube, Flecken bin ich mir gerade unsicher.
Also der einmal irgendwie draußen Radetzky war. Hat der durchgespielt, das weiß ich gar nicht.
Na, Radetzky hat doch direkt am ersten Spieltag eine herrliche rote Karte bekommen. Stimmt. Das war alles dieses Jahr, Adam. Das war alles dieses Jahr. Deswegen ist es nochmal ganz, ganz interessant, so nochmal diese ganze Saison nochmal Revue passieren zu lassen. Gerade auch in dieser Spielzeit, wo ja noch WM dazu kam und so weiter und so fort. Ja, da vermischt man doch dann doch einiges. Deswegen ist es immer ganz gut, nochmal so nachzuschauen, wer dann überhaupt welche Leistung dieses Jahr so gebracht hat.
Ich habe auch gehört, dass du zu dieser Bundesliga-Rückschau auch zu mir in den Podcast dann nochmal kommst.
Ja, definitiv. Definitiv, das machen wir.
Aber mach du jetzt erstmal nächste Woche dein und dann.
Dann schauen wir mal, wie wir da was zusammenbekommen. Aber erstmal, Adam, muss ich dir natürlich wieder mal danken, dass du hier dabei gewesen bist. Zum leider letzten Mal für diese Saison. In der nächsten Saison geht es dann natürlich hoffentlich wieder weiter. Da freue ich mich natürlich über deine Teilnahme hier am Podcast. Und ja, bis dahin wünsche ich dir noch einen angenehmen Urlaub. Lass dich auf jeden Fall nicht stressen.
Das ist traurig, ja. Aber,
es regnet in Oh ja.
Ich ja, es ist tatsächlich heute Morgen, aber ich sag dir, lieber Regen im Meerblick als graue Straße und,
ja, und Regen in Deutschland. Wenn ich hier aus meinem Leipziger Loft-Penthouse-Wohnung mit 8 Zimmern schaue, da, ja. da weine ich lieber in einem Zimmer mit Parkett als ja, in einem Neubaublock. So sympathisch können wir uns gerne mal geben hier an der Stelle. Sympathisch und aber. Adam, vielen Dank, dass du hier dabei gewesen bist nochmal. Und ja, liebe Hörer und Hörer, wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder. Und ja, würde ich sagen, bis dahin, bleibt gesund und dann ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, in it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!